Herr Thomas Diemer, willkommen im Gespräch mit dem Stadtradio.
Ich freue mich, dass Sie eine ähnliche Stimme haben wie ich. So, ich habe selten jemanden, der so ähnlich klingt.
Wir kennen uns in der Tat. Wir haben uns mal einen Teil des Abends unterhalten in der Geleitstraße, in der kleinen Gastwirtschaft. Sie hatten gerade den Faust hinter sich, waren ausgezeichnet als Schauspieler des Jahres. Was mir hängen geblieben ist, damals ist doch bei Ihnen eine große Zuneigung zu Weimar.
Ja, ich habe ja auch kaum eine andere Wahl. Ich bin ja hier geboren und ich bin ja treu. Und wenn ich wo geboren bin, da finde ich das auch schön. Ich habe auch meine Eltern immer geliebt. Ich war nicht immer zufrieden mit ihnen, aber ich habe sie immer geliebt. Und ich bin auch nicht immer zufrieden mit Weimar, aber ich liebe es.
Ein nächstes Mal, dass ich Sie erlebt habe, das war hier an diesem Ort. Wir sitzen nämlich gerade im Hotel Elefant. Da haben Sie Ihren 60. gefeiert.
Genau, das war die Buchpräsentation.
Und heute sind Sie noch ein Stückchen älter. Von Picasso kenne ich den Ausspruch, der hat an seinem 70. gesagt, es hat 70 Jahre gedauert, um so jung zu werden, wie ich heute bin. Wie jung sind Sie denn?
Ja, ja, das geht schon in Ordnung, was der sagt, der Picasso. Vor allem wird man wird ja wieder kindisch. Das ist ja bekannt. Man regrediert. Und dieses Regredieren führt dazu, dass man auch immer wieder mehr Blödsinn redet. Also eigentlich wieder den gleichen Blödsinn, den man 60 Jahre davor geredet hat. Der kommt jetzt wieder. Das ist eine ganz erstaunliche Entwicklung, die ich jetzt gerade an mir auch wahrnehme. Aber ich nehme das gelassen hin. Und ich finde es auch recht unterhaltsam.
Also Sie machen nicht den Eindruck, als hätten Sie so einen Anspruch auf Altersweisheit oder Ähnliches.
In keinster Weise. Ich meine, Sie haben ja von meiner kleinen Stadt gesprochen. Da gibt es ja hier schon ein paar Exemplare, die der Meinung sind, Sie hätten die Altersweisheit, dann lassen wir mal die vor. Also da koppel ich mich hinten an.
Ein anderes Zitat, was mir einfällt zu dem Thema, ich bin ja in der ähnlichen Lage, das ist, alt wird man, wenn man aufhört anzufangen. Was fangen Sie denn alles gerade an?
Na, zum Beispiel der Anlass, warum wir beide hier heute sitzen. Ich habe hier einen Auftritt vor in diesem wunderbaren Hotel mit meinem Freund Jimmy Hartwig, dem großen ehemaligen Fußballer und der großen, starken Persönlichkeit. Und ich ziehe viel Energie und viel Freude aus solchen Sachen. Ich habe ja mit dem Theater im Grunde aufgehört, also mit dem Hochglanztheater, mit den großen Rollen an großen Häusern. Das habe ich erstmal ein Brett eingezogen. Das ist vielleicht nicht für immer, aber für eine Weile. Und ich mache viele Sachen allein. Ich trete mit meinem Sohn auf. Ich war mit Baal schon im Theater hier mit meinem Sohn. Ich trete mit Frau Berben auf, mit Lesungen und so. Ich war jetzt beim Brecht-Festival in Augsburg und habe den ganzen Galilea-Line gemacht, wieder mit meinem Sohn und mit dem Kinderchor. Das macht mir großen Spaß. Und ich muss das ja immer alles mir auch ein bisschen merken, was da stattfindet. Und das trainiert auch das Gehirn. Also ich muss ja die Texte, die muss ich ja schon selber aufsagen. Die kann ich ja nicht von irgendjemandem aufsagen lassen. Und dazu muss ich sie ja lesen. Und dazu muss ich sie ja verstehen. Und das tut meinem Gehirn ganz gut.
Ich habe Sie außerdem erlebt, wie Sie hier am Theater inszeniert haben. Dirty Rich. Das war ein Ereignis, das habe ich aus dem Hintergrund erlebt und habe gesehen, wie ganz Weimar, also Szenen, wo ich nicht gedacht hätte, zum Beispiel Rock'n'Roller, die standen stramm, weil Thomas Thieme, der zelebriert was am Theater, da müssen wir dabei sein und das müssen wir gut machen. Also da haben sie die Stadt gut aufgemischt damals.
Ich habe es versucht. Ich meine, Sie sind selber schuld, dass Sie das jetzt wieder ins Spiel bringen, weil ich dann schon wieder über Weimar sprechen muss. Das ist ja durchgefallen. Ja, ich finde, das war eine der besten Aufführungen, die Weimar je gesehen hat. Eine so unglaublich tolle Besetzung, so starke Schauspieler, die mit einer solchen Leidenschaft, mit einer solchen Authentizität von dem großen Herrn Heinze, der damals ja auch schon älter war und der größte Schauspieler war, den das Nationaltheater vielleicht in den letzten 30, 40 Jahren hatte, bis zu den ganz jungen Leuten sich reingeschmissen hat und eine einen unglaublichen Vorschlag gemacht hat den Bürgern der Stadt und sie haben den Vorschlag nicht angenommen. Ihre Kollegen haben es verrissen. Gut, das kenne ich, da bin ich auch nicht so überrascht gewesen, aber oft ist es so, die Journalisten machen es kaputt und die Leute kommen. Ich hatte nicht den Vorteil, der sich daraus eben ergibt aus der schlechten Kritik. Ich habe eben wirklich festgestellt, dass es eine Publikumsschicht gibt in Weimar, die eine bestimmte Form von Theater irrational ablehnt. Ich weiß nicht, warum wir so gestraft worden sind damals für diese wirklich im wahrsten Sinne des Wortes geile Inszenierung.
Also ich darf mich da ein bisschen rechtfertigen. Ich gehöre zur Amateurliga der Journalisten und mir hat das damals wirklich gut gefallen, dieses Dirty Rich. Und ich habe auch gesehen, was es für ein städtisches Ereignis war. Ein anderes Thema würde ich gerne mit Ihnen ansprechen und das ist nicht Ihre Vorlieben, sondern Ihre Abneigung. Und zu Ihren Abneigungen zählt ganz offensichtlich nach den Ausführungen, die man von Ihnen lesen kann, das Kleinbürgertum im Allgemeinen. Sie mögen es entweder proletarisch oder ganz elitär.
Ich glaube, man kann es wirklich so fast zusammenfassen. Ja. Ich mag es proletarisch oder ganz elitär. Ich hatte mal einen Regisseur, einen großen Regisseur, Luc Perceval, mit dem wir damals Schlachten gemacht haben, wo ich, übrigens bin ich ja nicht für Faust Schauspieler des Jahres geworden, sondern für Dirty Rich, also für genau die Rolle, die ich dann später hier nochmal inszeniert habe. Und mit dem zusammen, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, wir haben uns leider aus den Augen verloren, das ist der Lauf der Welt, wir haben das proletarisch-pornografische Theater erfinden wollen. Leider sind wir da natürlich im deutschen Stadt- und Staatstheater, wie Sie sich denken können, nicht so sonderlich weit gekommen. Ja? Aber zu solchen Sachen wie Dirty, ja, sowohl sein Dirty Rich, damals 12 Stunden Salzburg und Hamburg, als auch mein Dirty und auch mein Baal hier in Weimar, das sind schon so Versuche gewesen, das proletarisch-pornografische Theater zu etablieren. Ja. Ich habe ehrlich gesagt gerade in Weimar nicht viel davon gehabt. Also seitdem lassen Sie mich hier gar nicht mehr inszenieren. Das hat sich bis jetzt auch nicht geändert. Und das ist eben so. Muss ich Ihnen ja nicht sagen, wenn man sich dezidiert zu etwas äußert, was übrigens auch der Herr Hartwig an unserem Abend machen wird, wenn man sich dezidiert zu etwas äußert, dann hat man eben Leute, die sagen, geil, und dann hat man eben Leute, die sagen, was ist denn das für ein Rindvieh? Und wenn jetzt der Mittelstand mich für ein Rindvieh hält, mein Gott, da muss ich durch. Ich will jetzt nicht gleich behaupten, Gott sei Dank ist es so, dass sie mich dafür halten. Aber ich muss eben durch. Und ich habe schon zu ganz großen Köpfen und zum Proletariat eine sehr starke emotionale Beziehung. Das kann ich nicht leugnen.
Kürzlich habe ich versucht, Sie zu erreichen, dass es schwer möglich bis unmöglich in einer Sache. Ich selbst war ziemlich entsetzt über diese Massenbewegung gegen Fremde, genannt Pagida. Und ich habe da mit großer Freude gesehen, dass Sie von einem ähnlichen Entsetzen da gerührt werden. Sie haben damals die Prominenten der Stadt aufgefordert, sich doch stärker ins Zeug zu werfen. Und ich denke, Sie hatten damit auch schon einigen Erfolg. Es haben sich einige da wirklich engagiert. Wie sieht die ganze Geschichte denn aus Ihrer Sicht aus?
Ja, ich habe natürlich ein bisschen wie der Blinde von der Farbe geredet. Einfach nur das, was ich zur Kenntnis genommen hatte. Bis zu dem Tag, als ich das Interview gegeben habe, war das nichts passiert. Ich musste mich dann korrigieren, vor allen Dingen, und da möchte ich mich auch wirklich nochmal entschuldigen bei dem sehr rührigen Herrn Kranz, der mir das Gott sei Dank auch nicht übel genommen hat, der längst etwas getan hatte für Flüchtlinge, das war mir entgangen. Habe mich selbstverständlich bei ihm persönlich entschuldigt und tue das gerne auch nochmal öffentlich. Ansonsten nehme ich immer noch nicht so wahnsinnig viel wahr. Ich nehme ja auch von Pegida nicht mehr so wahnsinnig viel wahr. Alles verwäscht und verschwimmt. Es werden dafür so kleine Ereignisse immer signifikanter, ja. Also, dass Bürgermeister von irgendwelchen Dörfern belagert werden von irgendwelchen Idioten und solche Sachen. Und ich meine, natürlich kann man das runter sprechen oder runterschreiben oder man kann sagen, mein Gott, lass doch diese paar Sonderschüler dort sich auch mal ein bisschen zeigen. Es ist ja sowieso nur ADS, was sie treibt. Also irgendwie wollen sie mal auf Teufel komm raus in die Charts. Titelseite, Bildzeitung, große Pressekonferenz. Ich meine, das muss man sich nur mal vorstellen, wie schnell man das schafft. Ja, das ist ja enorm. Ich meine, wir sind alle auf der gleichen Welt, wir sehen alle das Gleiche. Und jetzt kommt es nur darauf an, dass wir es richtig einschätzen. Und dass es Sie entsetzt hat, freut mich sehr. Ich habe noch nicht so viele getroffen. Das ist auch alles, was ich zu dem Thema noch in Weimar zu sagen habe. Ich habe in Weimar wenige getroffen, bis gar keinen, der mir sein Entsetzen darüber gezeigt hat. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass Sie trotzdem entsetzt sind. Weil ich will das andere gar nicht denken. Ich will nicht denken, dass sie es nicht sind. Also ich gehe davon aus, sie sind entsetzt und sagen es nur nicht. Ist ein bisschen scheiße, weil wenn man entsetzt ist, soll man es auch sagen, finde ich. Aber Hauptsache, sie sind entsetzt. Und Hauptsache, es wird höllisch aufgepasst, sagt ein fast 70-Jähriger, dass es nicht zur Mode wird, dass es nicht schick wird, dass es nicht eines Tages wirklich übergreift und sich dann die jetzt Jüngeren nochmal wahnsinnig wundern, wo sie dann plötzlich gelandet sind und was plötzlich daraus geworden ist. Das würde ich schon, also ein gewisses Antizipationsvermögen oder ein Erinnerungsvermögen, ist ja in dem Falle fast das Gleiche. Das würde ich den Menschen schon wünschen. Nicht, dass sie eines Morgens aufwachen und sie sind in einem ganz anderen Land.
Ich verstehe Sie da richtig, dass Sie nicht nur einen Ekel empfinden gegenüber dieser Bewegung, sondern dass Sie darin eine echte Gefahr sehen.
Ich glaube schon. Ich will jetzt ja keine Szenarien. Ich bin Schauspieler. Ich bin sowieso der Emotion näher als der Analyse. Das ist nun mal berufsbedingt, ja. Und für Analyse sind auch ganz andere zuständig. Ich hoffe nur, dass sie das tun. Ich hoffe, dass im Analysebereich, das ist ja nun erstmal vor allen Dingen die Politik, dass im Analysebereich wirklich analysiert wird und nicht nur runtergespielt wird nach dem Motto, so schlimm ist ja nicht. Weil das ist eine emotionale Bemerkung, so schlimm ist ja nicht. Das hat nichts mit Analyse zu tun. Ne? Ich kann es nur emotional beschreiben. Es gibt etwas, wovor ich, glaube ich, am meisten Angst, mein Gott, ja, am meisten Furcht habe, das ist die Blödheit. Es gibt in dieser Gesellschaft eine derartig rasant zunehmende Blödheit in der Mitte, die nicht mehr fragt, ist das denn alles beweisbar? Ist das vielleicht wahr oder nicht wahr oder so, sondern die einfach einem, das muss man in dem Falle wirklich so sagen, dumpfen Instinkt folgt und losmarschiert. Es wurde immer gesagt, das sind keine Nazis in Dresden. Ich weiß nicht, was der Begriff Nazi beinhaltet. Ich habe da auch Biedermänner gesehen, wenn die dann was drei Sätze sagen dürfen. Siehst du schon, wie sie angezogen sind? Das sind kleinbürgerliche Biedermänner. Aber gleichzeitig sind sie so unanständig blöde, so unbeschreiblich dumm, dass man sich fragt, sag mal, es gibt ein Stück Biedermann und die Brandstifter. Sag mal, hört ihr nicht, was der da sagt? Das ist doch ein Idiot, der da spricht. Aber das scheint nicht gefragt zu sein. Und auch in Dresden
was ist denn da von politischer Seite von dem Herrn Tillich und seinen Spielkameraden entgegengesetzt worden? Haben Sie einen vernünftigen Satz von dem Tillich gehört, der sich analytisch mit diesem Phänomen auseinandergesetzt hätte? Nichts. Es wird runtergespielt, es sind doch nicht alle Nazis. Also das ist ja wirklich der dämlichste Satz, den ich je gehört habe. 1933 waren sie auch nicht alle Nazis. Und gucken Sie sich mal Deutschland 1945 an, 12 Jahre später. Ja, das haben doch nicht die Nazis allein gemacht. Wie kann man denn nur so dämliches Zeug von sich geben, ohne das Gehirn auch nur mal eine Sekunde einzuschalten? Das macht mich schon... ärgerlich. Also mindestens ärgerlich. Ich habe es immer nicht so mit der Angst. Ich komme aus dem Osten und ich bin ausgereist und habe da 3 Jahre drauf gewartet und ich habe nichts erlebt wirklich. Es war nichts wirklich schlimm, aber es war auch nicht so schön, sagen wir mal so. Also Angst hält sich bei mir in Grenzen. Aber eine Aggressivität wächst, ein Ärger wächst. Ja. Ich sehe nur nicht so richtig, ob ich da nun als Gegenbewegung auch mit auf der Straße rumbrüllen sollte. Ich sehe auch die Gegenwehr, die ist redlich. Also redlich würde ich sie nennen, wirklich in Ordnung. Muss man machen, von links und von grün und von ganz normalen Leuten. Das ist schon gut, aber das ist es nicht. Die Redlichkeit hat auch 33 nichts verhindert. Nicht wirklich.
Thomas Diemer, vielen Dank für diese öffentliche Ermahnung.
Ja, ich hab's gern getan.